NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Mai 1952. Die Grundsteinlegung der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig.
Bau auf, so lautete Anfang der 1950er Jahre die Devise von DDR-Regierungschef Walter Ulbricht. Bau auf den real existierenden Sozialismus mit seinen Arbeitern, Bauern und Sportlern.
Sportler auf den Siegespodesten von Welt- und Europameisterschaften, das ist die beste Antwort an die Adresse der Bonner Alleinvertreter und Revanchisten.
Solche Sportler brauchten eine Kaderschmiede, die DHFK. Am 17. Mai 1952 wurde der Grundstein gelegt.
Unsere Regierung baut in Leipzig die Deutsche Hochschule für Körperkultur. Ein Baustein zur Verwirklichung des Gesetzes zur Förderung der Jugend und des Sportes.
Und der Begriff Körperkultur war ein Terminus technicus, der in der Sowjetunion gebraucht wurde. Und deshalb war natürlich ein Vorbild für die DHFK in Leipzig auch die sozialistische Körperkultur in Moskau.
Sporthistoriker Professor Michael Krüger von der Universität Münster.
Die Gebäude der DHFK strahlen ja auch diesen Charme der stalinistischen Architektur bis heute aus. Sehr mächtig, im sogenannten Zuckerbäckerstil, sehr großzügig angelegt. Und der Bau hat sich ja dann auch über viele Jahre hin erstreckt.
Genauer gesagt 35 Jahre. Aus Mangel an Geld, Facharbeitern und Baumaterialien konnte der ursprüngliche Stil nicht durchgehalten werden. Und so entstand die Hochschule in einem wilden Mix aus Neoklassizismus und Plattenbauweise, aber mit klarem Ziel.
Die DHFK soll das zentrale wissenschaftliche Institut sein, das die fortschrittliche Theorie und Praxis der Körperkultur und des Sports, wie sie von der Sowjetunion ausgearbeitet wurden, lehren soll.
An der DHFK wurden Diplom-Sportlehrer und natürlich auch Trainer ausgebildet. Zunächst ausgelegt für 400 Studierende. Die Zahlen sind dann rasch überschritten worden und in den 80er Jahren gab es 2.000 bis 3.000 Studierende in allen Fächern. Also Technik und Methodik der Sportarten stand ganz an erster Stelle. Wissenschaftliche Unterstützung der Sportentwicklung in allen Feldern der Biomechanik, der Trainingslehre, der medizinischen Forschung in den jeweiligen Sportarten.
Vor allem Turnen, Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen, Skisprung, Bobfahren und Rodeln, die medaillenträchtigen olympischen Sportarten, wurden gefördert.
Die DDR-Athleten waren auch Diplomaten im Trainingsanzug. Die Sportwissenschaft der DDR war ein Kulturexportgut erster Klasse, das natürlich an Bedeutung gewonnen hat in dem Moment, als auch der olympische Spitzensport zu einem Symbol für die Leistungsfähigkeit der politischen Systeme und Nationen geworden ist.
Mit ihren Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen haben sie erreicht, dass auch diejenigen, die uns nicht wohlgesinnt sind, die Leistungen der Sportler der Deutschen Demokratischen Republik anerkennen müssen und dass sie die Existenz der Deutschen Demokratischen Republik als den ersten deutschen Friedensstaat zur Kenntnis nehmen mussten.
Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf.
Die Dozenten waren politische Hardliner.
Alle wesentlichen Ämter in der DHFK waren mehr oder weniger parallel besetzt mit einem ideologischen Aufpasser, würde man heute salopp sagen. Also es gab in der DHFK neben dem Rektorzimmer auch noch ein anderes Zimmer, in dem saß dann ein Stasi-Offizier oder ein Aufpasser eben der Partei.
Für die Studenten galten strenge Aufnahmebedingungen.
Es wurden biometrische Daten natürlich erfasst, also Größe, Gewicht, auch genetische Voraussetzungen geprüft, wie groß die Eltern waren. Dann gab es aber auch spezifische motorische Tests, die eine gewisse prognostische und diagnostische Aussagekraft hatten, wer sich für welche Sportart besonders eignet und welche Athleten da in Frage kommen für hohe und höchste Leistungen.
Ein Mann und kein Bill, der eigene will, bestimme dein Leben fortan. Blicke frei in das Licht, das dir niemals gebricht. Deutsche Jugend, steh deinen Mann.
Das vierjährige Studium an der DHFK war hart, aber beliebt. Ausnahmekanutin Birgit Fischer hat es absolviert, genauso wie Leichtathletin und Dozentin Petra Zschoppe.
Ich habe ein super Studium gehabt. Die Grundlagen, die man dort vermittelt bekommen hat, waren für mich sehr wertvoll. Ich konnte es also wirklich direkt auch ins Training ummünzen.
Das Schöne am Studium war, wie vielfältig das angelegt war. Also, dass man Theorie, dass man Praxis hat, dass man innerhalb der Theorie zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften, Trainingswissenschaften, Sportmedizin, also in ganz unterschiedlicher Weise gefordert ist.
Gefordert wurde vor allem absolute politische Linientreue.
Wir Studenten der DHFK erklären, dass alle Studenten der DHFK sofort bereit sein werden, wenn die politische Notwendigkeit es erfordert, das Studium zu unterbrechen, Lehrbücher und Sportgeräte mit der Waffe zu vertauschen und die Reihen unserer nationalen Volksarmee zu stärken. Als FDJ-Regiment der DHFK auf Wacht für den Frieden.
Soldaten des Sports, systematisch gedrillt und erfolgreich.
Bei internationalen Meisterschaften siegten DDR-Sportler 39 Mal, bundesdeutsche Athleten 22 Mal.
Eine Bilanz, die auch westliche Funktionäre beeindruckte. Willi Daume, Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees.
Die Leipziger Hochschule zeichnete damals schon eine ausgeprägte Systematik aus. Wir haben vielleicht zu Unrecht seinerzeit darüber gelächelt. Heute jedenfalls bewundere ich diese Systematik, weil sie meiner Ansicht nach der Schlüssel zum Erfolg im Hochleistungssport der DDR ist. Und ich habe davor Respekt.
Der Schlüssel des Erfolgs lag allerdings nicht nur in wissenschaftlicher Theorie und hartem Training. Ab Ende der 1960er Jahre wurden auch neue Materialien und Techniken für die Sportgeräte entwickelt an der DHFK. Die heute 86 Jahre alte DDR-Radlegende Täwe Schur erinnert sich.
Wir hatten ja damals auch schon diese Schinderböcke, diese Fahrradergometer gebaut. Mensch, denke ich heute noch mit Schrecken dran. Eine Schinderei mit einem Schlauch und nicht genug Luft kriegen und so weiter. Aber wir haben nur geforscht, was Material anging. Für Sport muss das sein.
Ein Muss, das die DDR-Regierung mit dreistelligen Millionenbeträgen unterstützte. Dafür wurden auch großzügige Sportanlagen gebaut, wie das Leipziger Zentralstadion mit rund 100.000 Sitzplätzen. Oder ein Riesenschwimmbad, in dem auch die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Christine Otto trainierte.
In unserer Republik haben wir alle Möglichkeiten, unsere Talente zu entfalten, uns allseitig zu entwickeln.
Doch gerade die DDR-Schwimmerinnen gerieten immer mehr in den Verdacht, nicht ganz so legale Mittel zur Entfaltung ihrer Talente zu nutzen. Sporthistoriker Michael Krüger.
Es gibt ja dieses berühmte Wort des DDR-Trainers, als er gefragt wurde, warum seine Schwimmerinnen so tiefe Stimmen hätten, als er dann gesagt hat, sie sollen ja auch nicht singen, sondern schwimmen, was sie auch gemacht haben und zwar sehr erfolgreich, haben praktisch alles gewonnen, was im Schwimmsport der Frauen möglich war.
In der Leichtathletik ist die Überlegenheit am deutlichsten.
Und auch beim Europapokal der Schwimmer lag die DDR vorn.
Bei den Damen ist der Vorsprung noch größer.
Möglich wurden die großen Erfolge der DDR-Sportler auch durch die unterstützende Hilfe des Forschungsinstituts für Körperkultur und Sport, kurz FKS.
Das war dann eine eigene Einrichtung, angekoppelt an die DHFK. Die spielte eine große Rolle in der Erfüllung des Staatsplans 14.25, so hieß der Dopingförderplan der DDR.
Natürlich nicht öffentlich, sondern geheim, erinnerte sich 1985 der ehemalige DDR-Sportmediziner Dr. Bernhard Kapczak.
Das bedeutet, dass die Bevölkerung bzw. die Journalisten in den westlichen Ländern über die eigentlich wichtigen Dinge im DDR-Sport nicht informiert werden können. Es sind Fragen der sportmedizinischen Kontrolle, es sind Fragen des Einsatzes von Medikamenten und so weiter.
Man hat ja auch zusammengearbeitet mit der pharmazeutischen Industrie in der DDR und Jena Pharm war ein Betrieb einmalig in der Welt, in dem Dopingmittel extra für den Gebrauch im Leistungssport produziert wurden.
Doping stand natürlich nicht als Seminar auf dem Lehrplan, aber die an der DHFK ausgebildeten Trainer hatten Anweisung, unterstützende Mittel bei ihren Athleten einzusetzen. Zum Beispiel im angeschlossenen Verein SC-DHFK Leipzig.
Erwachsene Athleten wussten sicher eher Bescheid. Das Problem war allerdings, dass die Mittel auch eingesetzt wurden bei Minderjährigen. Und da ist eher davon auszugehen, dass die Kenntnis dieser Mittel und ihre Nebenwirkungen gering waren.
Ich war von der 5. bis zur 7. Klasse bei Herrn Dieter Lindemann in der Trainingsgruppe.
Der 2003 verstorbene Dieter Lindemann war ein sehr erfolgreicher Schwimmtrainer der DDR.
Er hat uns mit Beginn der 5. Klasse Tabletten gegeben. Und ich wusste überhaupt nicht, was da drin war. Es wurde gesagt, es wären Vitamine und laktatwertverbessernde Medikamente. Aber nichts Genaues. Wir waren angewiesen, unseren Eltern und auch sonst draußen niemandem was davon zu erzählen.
Der Umfang des Dopingprogramms in der DDR wurde allerdings erst nach der Wende wirklich bekannt und erforscht.
Erst die deutsche Einheit brachte die gesundheitsschädlichen Spätfolgen des systematischen DDR-Dopings ans Licht. Der Ruf der DHFK als Eliteschmiede änderte sich zu Anabolika-Hochburg. Viele Opfer schlossen sich zusammen und forderten finanzielle Entschädigungen. Einer, der das alles auch heute noch nicht wahrhaben will, ist der Radstar und DHFK-Absolvent Täwe Schur.
Wir haben nur geforscht, was Aufbau des Menschen angeht, die körperliche Belastungsfähigkeit, was kann er vertragen, wie entwickelt sich der Organismus, wie muss man später abtrainieren, wenn man schon so ein großes Herz hat. Darüber ist nachgeforscht worden.
Allerdings gab es da auch das Dopingkontrolllabor Kreischer bei Dresden, die letzte Schaltstelle vor Auslandsstaats der sozialistischen Diplomaten im Trainingsanzug.
Man hat da Tests gemacht an Athleten, um zu verhindern, dass sie bei internationalen Wettkämpfen auffallen. Und in Wahrheit war es zu DDR-Zeiten nicht ein Anti-Doping-Kontrolllabor, sondern tatsächlich ein Dopinglabor. Und ausgerechnet das Institut hat eine Bestandsgarantie weiterhin erhalten und ist bis heute ja tätig.
Nun aber als Anti-Doping-Kontrollstelle. Ob mit oder ohne Doping, die Deutsche Hochschule für Körperkultur brachte rund 230 Olympiasieger und Weltmeister hervor. Insgesamt bildete sie etwa 16.000 Lehrer, Trainer und Funktionäre aus mehr als 100 Ländern aus. Dafür gab es 1985 den Orden Stern der Völkerfreundschaft in Gold von DDR-Spitzenpolitiker Egon Krenz.
Liebe Freunde und Genossen, im Auftrage des Genossen Erich Honecker gratuliere ich dem Kollektiv der Deutschen Hochschule für Körperkultur sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Ich wünsche für die künftige Arbeit den besten Erfolg und jedem von Ihnen alles Gute, Freude und Gesundheit.
5 Jahre später hatten sich diese Wünsche überholt. Die politische Wende brachte das Aus für das ehemalige Zentrum des DDR-Sports, verkündet von Sachsens Wissenschaftsminister Hans-Joachim Mayer.
Die Einrichtung selbst wird geschlossen. Wobei wir sowohl die politische Belastung, die sich aus der Instrumentalisierung des Spitzensports in der Vergangenheit ergeben hat, berücksichtigt haben, als auch die großen Finanzprobleme.
Heute bewahrt nur noch der Denkmalschutz die Gebäude der ehemals stolzen Hochschule vor Verfall und Zerstörung. Die zuletzt rund 1000 DHFK-Dozenten verloren ihre Jobs, wie Professor Hans Schellenberger, der als Fitnesstrainer arbeiten musste.
Ich hatte die Toleranzbereitschaft der anderen Seite viel, viel höher eingeschätzt, als sie in der Tat ist. Die haben uns fast so behandelt, wie früher die SED mit uns umgesprungen ist.
Doch so ganz sollte die DHFK dann doch nicht verschwinden. 1993 wurde an der Uni Leipzig die erste sportwissenschaftliche Fakultät gegründet, mit einigen der alten Dozenten und vielen neuen Studenten.
Hier ist die Waage 50% Sport und 50% Theorie. Es gibt andere Universitäten, die haben 70% Theorie und nur 30% Sportausbildung.
Die Schule hat nun mal einen guten Ruf, ist auch später fürs Arbeitsfeld gut, wenn man sagt, also ich habe nicht an irgendeiner Universität Sport studiert, sondern ich kann sagen, ich war in Leipzig an der DHFK ehemalig.
Noch heute arbeiten tausende ehemaliger DHFK-Absolventen weltweit als Trainer, Sportdozenten, Funktionäre. Was ist geblieben von der Leipziger Hochschule? Ihre Geschichte sollte nicht auf Doping reduziert werden, meint Sporthistoriker Michael Krüger von der Universität Münster.
Als Bilanz würde ich sagen, hat die DHFK doch großen Anteil an einer Entwicklung des Sports, die heute auch nicht zurückzudrehen ist, nämlich die Tatsache, dass wissenschaftliche Unterstützung und Begleitung heute eine Selbstverständlichkeit geworden ist für die Sportentwicklung in aller Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an die Grundsteinlegung der Deutschen Hochschule für Körperkultur am 17. Mai 1952. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.